Heinsberg schafft mehr. Der Podcast, präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Laurin Melms und
Micky Schläger. Hi.
Hallo, schönen guten Tag.
Micky Schläger, ich glaube, der Name sagt jetzt einem jetzt nicht vielleicht direkt was, aber man kennt dich von den Höhnern oder unter anderem von den Höhnern. Du bist Keyboarder da seit 2015 mittlerweile, kommst aus Erkelenz und bist jetzt quasi in die große Welt nach Köln umgezogen. Wohnst du eigentlich in Köln mittlerweile oder hast du auch noch Dependance in Erkelenz?
Ganz viele Fragen zum Start. ich wohne noch in Erkelenz. Ich bin in Erkelenz tief verwurzelt, da ich in Erkelenz seit über 20 Jahren eine Musikschule betreibe, die nach wie vor auch noch läuft, Enjoy Music and More. Meine Familie wohnt in Erkelenz und ich weiß jetzt nicht genau, wo du wohnst, aber in Erkelenz kann man mit dem Namen Schläger schon ein bisschen was tun.
So war das jetzt nicht gemeint.
Ja, ist nicht schlimm. Insofern, dass mein Vater halt schon sehr lange halt in der Musik aktiv ist, auch als Mundartexperte bekannt ist. Mein Bruder und ich sportlich sehr lange aktiv waren im Erkelenzer Raum. Mhm. Natürlich nicht über die Grenzen hinaus bekannt, aber regional, denke ich mal, verbindet man mit dem Namen schon bestimmte Dinge. Seit 2015 genau, bin ich bei den Höhnern, bin aber nach wie vor in Erkelenz wohnhaft, sesshaft und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Das ist ja schon mal sehr schön. Was sind so die Ecken, wo du sagst, in Erkelenz, ja, da fühle ich mich besonders wohl?
Ich bin da groß geworden. Ich bin da zur Schule gegangen. Ich habe im Cusanus-Gymnasium mein Abitur gemacht. Mein Vater hat da sein Abitur gemacht. Meine Tochter hat da auch ihr Abitur gemacht. Also wir sind in Erkelenz sehr verwurzelt durch die Schule. Sowieso habe ich halt eine sehr enge Bindung zu Erkelenz, da ich auch immer noch selber unterrichte in der Schule. Und wenn man die Stadt kennt, dann und so lange da lebt, dann liebt man die und dann verlässt man die nicht so einfach.
Mhm. Aber in normalen Zeiten, jetzt haben wir natürlich gerade weniger auch zu tun, was die Höhner angeht, wie viel Zeit verbringst du dann wirklich auch noch zu Hause?
Die Höhner sind quasi eine neue Ehe. Ich verbringe mit meinen Kollegen viel, viel mehr Zeit als mit meiner eigenen Familie, da wir in normalen Zeiten ganz viel auch unterwegs sind. Jetzt im Moment sind die Auftritte ja sehr rar, der Pandemie geschuldet. Trotzdem bin ich sehr oft in Köln und die 40 Minuten Fahrt hin und auf einer Strecke, die ist nicht immer so schön. Es gibt halt auch eine Möglichkeit, halt schon in Köln zu nächtigen. Insofern, wenn viel zu tun ist oder die Termine sehr eng gestrickt sind, dann bleibe ich auch in Köln natürlich, ist keine Frage. Aber meine Heimat ist und bleibt Erkelenz.
Mhm. Musik für dich schon quasi von der Geburt an ein großes Thema gewesen. War das dann für dich auch klar direkt, dass du auch was mit Musik beruflich machen möchtest? Du warst ja vorher auch, wie du gerade schon gesagt hast eine eigene Musikschule, hast in der Cover Band viele, viele Jahre lang gespielt. War das für dich von Anfang an klar?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe meine Eltern eine Zeit lang auch ein bisschen gehasst dafür, dass ich Klavierunterricht hatte, weil das uncool war zu einer bestimmten Zeit. Wie es sich jetzt im Nachhinein rausstellt, war es nicht falsch. Eigentlich wollte ich Fußballprofi werden. Ich hatte völlig andere Ambitionen, war sportlich ambitioniert.
Und auch erfolgreich, ja.
Ja, und da hat es nicht ganz für gereicht. Ich habe hier ganz in der Nähe mal gespielt, zwei Jahre.
In Oberbruch,
das war Verbandsliga-Zeit, zu der Zeit vierte Liga. Hatte aber dann schon mit 23 meinen ersten Kreuzbandriss. Und genau in der Situation kippte es stärker zu Musik. Ich habe immer schon Musik gemacht, richtig. Wir haben halt in der Familie immer schon Musik gemacht. Mein Bruder spielt auch Klavier oder hat auch Klavier gespielt. Der hört das nicht gerne, der hat auch eine tolle Stimme, der kann auch super singen. Der wird halt nie auf eine Bühne gehen, findet er furchtbar. Und ich war mit meinem Vater, glaube ich, schon in der Bütt in Katzen im Karneval, da war ich 7 oder 8, keine Ahnung. Ich fand das halt großartig und ist halt so ein bisschen Typensache. Und gut, die Musik ist uns wohl mit in die Wiege gelegt worden. Was man daraus macht und was sich daraus entwickelt, da kommen halt viele, viele Sachen zusammen. Man muss halt immer fleißig sein, weiterarbeiten, üben und dann einfach mal Glück haben, in der richtigen Sekunde an der richtigen Stelle zu sein und dann geht's auch weiter.
Aber dann kannst du ja froh sein, dass deine Eltern nicht irgendwann mal gesagt haben, Junge, lern was Vernünftiges.
Die haben schon gesagt, mach die Schule zu. Man will ja dann auch, ich wollte entweder Fußballprofi oder Rockstar werden. Ja, das ist doch klar. Ne? So Bon Jovi war in der Zeit halt angesagt, ich fand das schon klasse. Aber ja, ist halt auch ein bisschen Hirngespinst. Und insofern hatte ich da schon ein ziemlich erdiges Elternhaus, die gesagt haben, Jürgen, guck, dass du halt ein bisschen was am Zettel hast. Die haben immer alles unterstützt. Ne? Die haben schon mein Bruder und mich in unseren Hobbys oder in unseren Wünschen immer nach ihren Möglichkeiten bestens unterstützt. Und ja, was draus geworden ist, sehen wir ja jetzt.
Und dann haben wir eben schon angesprochen, 2015 kam dann der Schritt zu den Höhnern, die haben neue Keyboarder gesucht. Henning Krautmacher hat das dann ganz schön mal erzählt, wie das dann funktioniert hat.
Dann kam eine E-Mail. Ich spreche von dem Selbstbewusstsein dieses Mannes. Alle anderen haben im Betreff, ihr sucht nach einem Keyboarder. Ja, Betreff, Keyboarder gesucht. Micky hat auch eine E-Mail geschickt, um sich mit uns zu treffen. Da stand im Betreff Keyboarder gefunden.
Selbstbewusst.
Ja, ich glaube, so ein bisschen große Klappe gehört da einfach mit dazu. Das heißt, das Selbstbewusstsein entwickelt sich ja zumindest bei mir aus dem, was man tut und aus dem Respekt, der einem gezollt wird für die Sachen, die man tut. Und insofern habe ich in dem Moment von einem Kollegen gehört, dass halt bei den Höhnern sich was tut. Ich habe ja auch eine ganze Zeit mit Ralle Rudnick zusammen in einer Band gespielt. Wir haben Ute Freudenberg begleitet, der Jahre zuvor schon bei den Höhnern war. Als ich das mitbekam, habe ich schon gedacht, ach, das wäre auch eigentlich was für mich so. Ne? Das war aber zu der Zeit halt noch, stand das halt nicht zur Debatte. So, und dann habe ich halt das von einem Kollegen in der Schule in Erklenz nachmittags gesagt bekommen und der sagte so, ja, für ihn wäre das eigentlich nichts so. Und dann habe ich so gedacht, doch, für mich ist das was. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt diese ominöse Mail verfasst. Da waren auch noch ein paar andere lustige Sachen drin, die er glücklicherweise nicht zum Besten gegeben hat. Und daraufhin wurde sich dann auch sofort gemeldet. Ja.
Das wollte ich gerade fragen. Also da kam dann irgendwie direkt irgendwie zwei Tage später eine Antwort.
Ja, da war das Interesse oder die Neugier war halt einfach groß. Wer versteckt sich dahinter? Ne? Ich hatte natürlich auch ein bisschen geschrieben, was ich gemacht habe. Ne? Eine kleine Vita mitgeschickt. Ich hatte halt auch ein, zwei Audiodateien mitgeschickt, damit man halt mal ein bisschen hört, wie spielt der Typ oder wie singt er auch. Und hatte das schon sehr vollständig da halt beworben. Aber es waren halt ganz viele andere auch, die sich da beworben hatten und insofern eine große Herausforderung.
Wie läuft denn so ein Bewerbungsprozess eigentlich ab bei einer der größten Bands in Köln? Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich mich jetzt als Bankkaufmann irgendwo bewerben würde, meinen Lebenslauf dahin schicke, dann habe ich ein Bewerbungsgespräch und dann bekomme ich eine Zusage oder eine Absage. Wie ist das in der Musik?
Ja klar, schlussendlich kommt es darauf an, du wirst zur Audition eingeladen und dann musst du liefern. Man sieht das ja, die ganzen Castingshows, die gibt's ja im Fernsehen zur Genüge. Das läuft bei den Bands im Prinzip genauso ab. Das heißt, du klärst natürlich im Vorfeld über Referenzen, die derjenige hat oder über Informationen, die man von Kollegen einholt, die schon mal mit jemandem gespielt haben und so weiter. Insofern waren auf dieser Position über 100 Bewerbungen, auch von vielen Kollegen, die ich auch kenne oder kannte, auch gute Leute dabei, mit denen man zum Teil ja sogar befreundet ist, wenn man in der Branche halt schon mal ein bisschen länger unterwegs ist. Ja, und dann kommt es irgendwann zu diesem Casting und du musst 5 Titel vorbereiten und dann spielst du die mit der Band. Ne? Und davon waren 2 Tage, waren glaube ich insgesamt so in der Endauswahl 10 Leute, aus den 10 Leuten wurden nochmal 3 und aus den 3 Leuten wurde dann einer.
Was war das für ein Gefühl, als du dann die Nachricht bekommen hast, du bist it?
Ja, das war schon ein ergreifendes Gefühl. Derjenige, der diese Information telefonisch überbracht hat, der war, glaube ich, ein bisschen schockiert, weil ich habe aus dem Reflex, habe ich, glaube ich, gesagt, ach du Scheiße. Und der wusste da aber nichts mit anzufangen, dass das bei mir durchaus auch positiv belegt sein kann, wenn man sowas sagt. Und ja, ich war natürlich schon ziemlich geflasht, ne, weil ich hatte mich sehr gut vorbereitet, ich hatte ein super Gefühl, aber ich wusste halt, es ist eine ungeheure Konkurrenz da, es sind viele tolle Kollegen, die auch gut spielen, wo ich weiß, dass der eine oder andere auch tatsächlich besser spielt als ich, das gibt es. Und insofern war ich mir nicht des Sieges sicher, aber da ich halt immer aus der Motivation und aus der Euphorie lebe und sage, ich gebe immer mein Bestes und wenn das nicht reicht, dann ist das schade, aber ich habe alles gegeben. Dass es jetzt da gereicht hat, Hat mich total glücklich gestimmt, weil für mich dadurch halt eine völlig neue Herausforderung, ein völlig neuer Lebensabschnitt halt resultiert ist, den ich bis heute nicht bereue, ganz im Gegenteil.
Und das wäre meine nächste Frage gewesen, was hat sich denn seitdem geändert?
Ja, die Strukturen sind ganz anders, ne? Du hast jetzt an erster Stelle stehen halt nach der Familie die Höhner und das alles ist schlussendlich darauf ausgerichtet. Das heißt, wenn wir als Gesellschafter der Höhner irgendwie ein Beat machen, sind wir sofort am Start. Das heißt, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das heißt, das ist nochmal eine andere Verantwortung als zuvor. Du hast eine ganz andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, ne? Das heißt, mich grüßen so viele Menschen, wo ich mir jetzt angewöhnt habe, immer nett alle Menschen zu grüßen, weil nachher nimmt dir das irgendwie einer übel, weil der sagt dann, der ist total unfreundlich oder der ist arrogant. Nur ich kenne diese Menschen ja nicht alle.
Ja.
So, und da kommen ältere Menschen, stehst im Rewe an der Kasse und sagen, wir freuen uns auch, Jung, ne, und drücken dir den Arm oder irgendwie sowas. Jetzt nicht mehr zur Pandemiezeit, aber vorher. Also da passieren viele tolle Sachen. Es ist in der Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung. Im Prinzip ist sonst aber alles gleich geblieben. Die Intensität ist noch ein bisschen höher als vorher, aber der Job ist im Prinzip in der Art und Weise gleich.
Und dann hat sich ja wahrscheinlich in den 4 Jahren, die es ja dann jetzt waren, quasi bis zur Pandemie, war es ja dann wahrscheinlich ein Vollsprint und du wurdest direkt ins kalte Wasser geworfen und los geht's. Ja, du bist jetzt an Bord.
Ja, was man von den Höhnern nicht immer so kennt oder nicht immer wahrnimmt, ist halt, dass das Betätigungsfeld halt unheimlich breit gestreut ist. Das heißt, wir haben halt viele verschiedene hochwertige Formate. Das sind dann immer die lustigen Onkels aus Köln. Aber Karneval ist so ein Drittel unseres Betätigungsfeldes. Insofern, dass wir halt übers Jahr verteilt halt ganz viele Sachen machen. Wir haben im Anschluss an den Karneval machen wir immer ein bisschen Urlaub in der normalen Rutsche, also ohne die verfluchte Pandemie, machen wir halt immer Frühjahrskonzerte, das ist meistens eine Tour. Im Anschluss daran war immer Höhner Rock in Roncalli, das war halt meistens über 4 oder 6 Wochen 30 Auftritte mit der Zirkusshow. Dann war wieder ein kleines bisschen frei in den Sommerferien, war die Vorbereitung für die Höhner Classic, das ist mit der Jungen Sinfonie Köln. Wenn alles klappt, dieses Jahr noch 2 oder 3 Mal. Eine Sache steht im Hockeypark in Mönchengladbach an. Ich glaube, Anfang August müsste ich nochmal in die Termine genau schauen. Da sind nur noch ein paar Karten zu kriegen. Da sind aber zukünftig auch noch umfangreichere Konzerte in Planung, weil wir noch mit einem externen Orchester auf Schloss Rasfeld was machen wollen. Und da ist ein Veranstalter, der das auch deutschlandweit noch ein bisschen promoten möchte. Das ist sehr aufwendig, weil wir mit komplettem Sinfonieorchester spielen, mit zwischen 50 und 70 Menschen. Tierische Erfahrung hatte ich vorher auch natürlich noch nicht. Kommen auch sehr schöne Konzerte wie Oktoberfeste und sowas in der Art und Weise. Auch total spannend. Mache ich alles gerne. Das Betätigungsfeld ist halt total breit gestreut. Und dann kommt halt die Weihnachtstour. Auch wieder mit 20, 24 Terminen. Auch hier in der Gegend. Wir waren letztes Jahr in Hückelhofen, ist so ein Stammort von uns. Wir starten in Gladbach in der Redbox. Und insofern hast du halt unterschiedlichste Musikformate, die dich schon als Künstler ziemlich herausfordern.
Finde ich eigentlich immer total spannend, weil häufig ja Kölner Bands immer auf den Karneval reduziert werden. Das eigentlich ja total schade ist, weil eigentlich eine extreme Qualität ja auch dahinter steckt. Ich will jetzt den Karneval auf keinen Fall irgendwie schmälern, aber es ist ja oft so, ja, das sind die Party-Onkels, wie du eben gesagt hast. Und was machen die eigentlich sonst noch so das Jahr über? Findest du das nicht auch so? Also hast du das ähnliche Empfinden, dass die Leute erstmal immer an Karneval denken, wenn sie Höhner hören? Ist das gut? Ist das schlecht?
Zum Glück haben wir ja so, ich glaube, deutschlandweit ein Standing mit Viva Colonia und auch mit Wenn ich jetzt wann dann, dass das so ein bisschen relativiert wurde. Ne? Und das heißt, Viva Colonia ist ja natürlich aus dem Karneval entstanden, aber das singt man auch in Dresden oder das singt man in München am Oktoberfest. Insofern ist das, glaube ich, so dem Karneval ein kleines bisschen entflogen und zeigt halt, dass das einfach eine Nummer ist, die gute Laune macht. Und Wenn ich jetzt wann dann als Handballhymne hat da auch sofort ein ganz anderes Standing. Der Karneval wird halt vielleicht von manchen Menschen dann in irgendeiner Form belächelt, Ich kann das nicht ganz teilen. Der Karneval ist eine sehr emotionale Sache. Da ist halt viel lustig, da ist auch viel Party, da ist auch vielleicht manchmal alles ein bisschen drüber. Aber es sind halt Emotionen und die können mal glücklich und mal traurig sein. Das gehört alles zum Leben und das ist so ein kleiner Spiegel halt auch von der kölschen Mentalität. Und wer das nicht versteht, dem kann man nicht böse sein, aber das ist halt eine andere Meinung und das ist auch in dem Moment okay. Aber es ist halt schon beeindruckend, wenn man sieht, wie Köln mit den Menschen speziell zur Karnevalzeit umgeht. Da interessiert die Farbe nicht, da interessiert die Herkunft nicht, da interessiert die Religion nicht, da wird zusammen gefeiert. Und insofern sollten das vielleicht viele Menschen mal in ihren Gedanken aufnehmen, weil diese Einstellung total lobenswert ist.
Wo feierst du denn lieber Karneval, in Köln oder in Erkelenz?
Das ist ganz einfach. Ich habe am liebsten Karneval gefeiert in Katzum, in meinem Heimatsort. Ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten sogar einen Karnevalszug in Katzum, aber wir hatten keine Wagen mit Traktoren davor, sondern wir hatten nur Fußgruppen. Da machte der Fußballverein eine Gruppe, da machte der Trommlerchor eine Gruppe und dann der Kirchenchor eine Gruppe. Und dann sind wir halt in irgendwelchen selbstgefummelten Kostümen mit Bollerwagen, wo halt so ein bisschen Kamelle drin war. Und ja, zu der Zeit waren wir Kinder, haben auch noch nicht getrunken. Sind wir halt durch den Ort gezogen. Das ist mein Lieblingskarneval. Ja. Das ist halt total schön. Wenn du siehst, der Karnevalszug in Erkelenz oder geh nach Gladbach oder geh nach Düsseldorf oder Köln. Das sind natürlich völlig andere Dimensionen, ist natürlich nicht annähernd so zu vergleichen, nur dieser Straßenkarneval, der dann vergleichbar mit den Wedelzügen in Köln, wenn du das mal erlebt hast und selber mit durch die Straßen ziehst, das ist eigentlich das, was Karneval ausmacht.
Durftest du mittlerweile schon mal im großen Kölner Rosenmontagszug mitfahren?
Mitfahren nicht, aber das ist ein großer Wunsch, der auch realisiert werden kann. Da gibt es zum Glück inzwischen einige Kontakte. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ich hoffe, dass aber in den nächsten 1-2 Jahren die Möglichkeit mal besteht. Da gibt es, wie gesagt, die ein oder andere Möglichkeit. Ich habe aber die letzten 3 Jahre intensivst den Zug mitgefeiert. Der Karnevalssonntag ist unser letzter Auftrittstag. Da machen wir meistens den letzten Job in der Arena abends so um 9, also 21, 22 Uhr. Und dann ist unsere Karnevalssession gelaufen. Und wir haben jetzt mit den jüngeren Mitgliedern der Band und mit der Crew meistens dann im Anschluss dann uns einfach auch das Recht rausgenommen, nicht selber krachen zu lassen und dann ein bisschen gefeiert. Das heißt, man schläft dann auch in Köln und montags treffen wir uns dann auf der WDR-Bühne, ne, direkt, um dann den Zug auch noch zu gucken. Und da feiern wir halt einfach mal ausgelassen. Da sind wir wohl verkleidet, das heißt, da wird uns so schnell keiner erkennen, weil die Blöße wollen wir uns nicht geben.
Wenn die Kraft das auch noch zulässt, so eine Session ist ja wahrscheinlich, wobei zum Feiern hat man ja meistens immer noch irgendwelche Reserven.
Ja, ich muss dazu sagen, man muss sich natürlich wie bei jedem Job auf so eine Sache einstellen. Und ich denke, es gibt viele Jobs, die erheblich anstrengender sind. Es gibt Jobs, die körperlich sehr viel abverlangen. Es gibt Jobs, die mental total viel abverlangen. Wir merken jetzt in dieser Zeit, dass uns als Musiker eine klare Struktur im Ablauf des Tages, wenn du auf Tour bist, halt einfach viel besser tut. Ne? Das heißt, du stehst morgens auf, du versuchst vielleicht ein bisschen Sport zu machen, um den alten Kadaver, deinen Körper ein bisschen zu trainieren. Du ernährst dich gesund, du guckst, dass du halt alles erledigt hast. So spätestens ab 2-3 Uhr nachmittags fährst du irgendwo Richtung Auftrittsort, du machst einen Soundcheck, du machst abends deinen Job und dann fährst du nach Hause. In der Karnevalsrutsche hast du halt das schon am Mittags, dann machst du halt 6, 7 oder 8 Auftritte. Das heißt, man richtet alles darauf aus. So wie jetzt im Moment ist halt, oder das letzte Jahr ist für uns eine viel größere Herausforderung, weil das komplett neue Strukturen sind, auf die wir uns einstellen müssen. Und ich denke, es gibt andere Jobs, die viel, viel härter sind, als Musiker zu sein in der Karnevalsrutsche.
Wie sieht denn so ein typischer Tag gerade bei euch aus?
Im Moment ist sehr viel Telefonieren. Das heißt, wir haben sehr viele Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, weil ja gar nicht der Kontakt so komplett stattfinden darf und wir da uns auch sehr dran halten. Wir haben sogar jetzt schon bei sehr vielen Dingen Schnelltests für uns selbst eingeführt, damit da halt auch ein halbwegs sicheres Gefühl ist, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Ich bin in den letzten 2 Monaten, glaube ich, 11-mal getestet worden. Bei jeder Fernsehproduktion, egal wo du hinkommst, machst du halt einen PCR-Test oder so einen Schnelltest, dass du nach einer Viertelstunde Bescheid weißt, okay. Insofern ist halt so ein Tag, wir versuchen uns innerhalb der Band die Sachen ein bisschen aufzuteilen und insofern vergeht sehr viel Zeit mit Telefonieren, mit Organisieren, mit dann auch tatsächlich vor Ort im Büro sein. Man kommt jetzt zu vielen Dingen, zu denen man halt in einem normalen Ablauf eigentlich gar nicht gekommen wäre.
Jetzt bist du 2015 ja dazugekommen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das ist ja eine Zeit, die im Kölner Karneval oder in der Kölner Musiklandschaft auch sehr interessant ist. Ne? Wir kennen alle auch Casala, Cat Baloo, Querbeat, Bands, die auch andere Töne spielen, noch mal ein bisschen mehr auch auf die 12 gehen. Wie erlebst du die Höhner da drin in diesem Wandel und wie empfindest du diesen Wandel?
Ich würde nicht sagen, dass das ein Wandel ist, sondern ich würde einfach nur sagen, der Zahn der Zeit nagt an allem. So, das heißt, ich kann das, habe immer ein sehr, sehr schönes Beispiel. Als ich angefangen habe, Covermusik zu machen und mit Justice hier in Erklenz und Heinsberg und in Gladbach unterwegs war, da haben wir die Titel gespielt, die wir zu der Zeit cool fanden. Das waren aktuelle Titel. So, und ein paar Jahre später spielst du dann irgendwann die Sachen, die deine Kinder cool finden. Meine Tochter ist inzwischen 21 und das heißt, das verschiebt sich halt einfach. Und irgendwann stehst du auf der Bühne und dann schaut dich ein junges Mädchen an und denkst, ach, das ist aber ein hübsches Mädchen. Und dann sagt dieses Mädchen zu dir, entschuldigen Sie bitte. So, und dann denkst du, wieso sieht's die dich denn jetzt eigentlich? Na, und dann merkst du halt, dass du völlig aus dem Rennen bist, dass die dich halt so in der Wahrnehmung einfach halt als älteren Herrn wahrnimmt. Ja, und da muss man mit leben, das ist ganz normal. Und so ist das bei den Höhnern auch ein kleines bisschen. Bedeutet, Casala, Cat Baloo, Querbeat, Milieu sind inzwischen für mich ganz tolle, nette Kollegen. Ich habe sie halt alle inzwischen kennengelernt, mit dem einen oder anderen sogar schon intensiv zu tun gehabt. Man tauscht sich aus und geht da halt sehr, sehr kollegial miteinander um, was ich super klasse finde. Wir hatten ja jetzt kürzlich noch das Tauschkonzert, wo wir mit
sehr schöne Sendung,
wo wir zum Beispiel mit Cat Baloo Sachen getauscht haben und mit Casala, und man ist da schon im regen Austausch und man berät sich auch ein bisschen. Man ist da eher doch sehr, sehr kollegial unterwegs, was ich super toll finde, ne? Weil man ist nicht wirklich Konkurrenz, sondern das ist schon ein großes Miteinander. Und die Jungs sind halt einfach alle ein bisschen jünger. Ne? Und da muss man sich nichts vormachen. Dann kann man jetzt sagen, gut, wenn jetzt die Höhner alle mit roten Chucks auf die Bühne kommen würden, dann würde man sagen, die Höhner haben sie nicht mehr alle. Insofern wird es natürlich bei den Höhnern zukünftig auch eine Entwicklung geben und die Band wird sich weiterentwickeln. Aber wir haben halt einfach ganz viel Tradition auch im Gepäck. Mhm. Und das ist halt ein Liedgut, das sind Hits, das sind fast 5 Jahrzehnte Musik, die ich halt total respektiere und die ich auch weiter pflege. Was nicht heißen soll, dass die Höhner sich auch irgendwie weiterentwickeln werden. Aber insofern ist es ein ganz normaler Prozess, dass halt jüngere Bands, ich weiß nicht von Casala, ob ihr das wisst, der Ena,
ja,
der ist aus Heinsberg, der ist hier aus unserer Ecke, der Trommler ist sogar auch aus unserer Ecke hier, und insofern gibt es da ganz viele lustige Gemeinsamkeiten, die man dann erst nachher erkennt und rausfindet, aber das sind junge Bands, die machen super tolle Musik. Ich war noch von nicht allzu langer Zeit im Gloria bei Casala, ich war bei Cat Baloo bei dem Jubiläumskonzert in der Arena, ich finde die großartig. Mhm.
Ja, das bekomme ich auch öfters gespiegelt, dass diese Gemeinschaft irgendwie in den der Kölner Bands tatsächlich auch irgendwie was Besonderes ist, worauf man echt stolz sein kann. Wenn du jetzt diesen Kölner Karneval an sich mal siehst, glaubst du, dass sich jetzt über dieses Jahr Pause da auch nochmal was verändern wird?
Es wird sich definitiv was verändern. Das ist aber eher ein existenzielles Problem, weil die Pandemie wird halt mit Sicherheit Folgen haben. Insofern, dass ich sehe bei uns, dass wir nur durch ganz, ganz eklatante Einschnitte und auch mit Inanspruchnahme der einen oder anderen Unterstützung überhaupt weiter existieren können, zumindest in der gewohnten Form. Bedeutet, wir versuchen alle externen irgendwie mit am Start zu halten, was sehr, sehr schwierig ist. Die versuchen natürlich in ihren Bereichen auch Unterstützungen zu beantragen. Nur, wir verdienen einfach seit einem Jahr kein Geld mehr. Das heißt, wir arbeiten aber so, als wenn nichts gewesen wäre. Das heißt, du hast fast noch einen höheren Aufwand als vorher. und es kommt kein Geld rein. Du hast fünfstellige Betriebskosten, die jeden Monat einfach anfallen. Du willst ja nicht alles aufgeben. Du willst ja nicht dein Büro einfach abgeben, den Fuhrpark. Und du kannst ja auch nicht die Instrumente verkaufen, weil es könnte ja sein, dass es in 3 Wochen wieder losgeht. Das weiß keiner. Ja. Ne? Und insofern tut es mir natürlich super leid. Ich denke mal, für die ein oder andere, vor allem junge Band, die sich erst in den letzten 1-2 Jahren quasi zu dem kompletten Profitum entschieden haben, alles aufgegeben haben und einfach auch noch nicht die Ressourcen haben oder auch noch nicht so vorausschauend geplant haben, wie wir das vielleicht gemacht haben. Und man dann halt auch aus anderen Ressourcen noch schöpft und natürlich so lange im Geschäft ist und dann natürlich auch ein bisschen was aufgebaut hat, damit es in schlimmen Zeiten auch eine Zeit kompensiert werden kann. Aber auch wir kommen da an unsere Grenzen und müssen extreme Einschränkungen machen, sonst funktioniert das nicht. Und das ist natürlich ganz tragisch für die Leute oder für die Firmen, die Technikfirmen, die Caterer, die Securityfirmen, alle, die da dran hängen. Da ist der ein oder andere schon hinten runtergefallen. Das ist tatsächlich so.
Und ich glaube, das vergisst man auch einfach oft, dass eine Band nicht nur ein Hobby ist, wo man mal mit ein paar Freunden mal eben eine Runde Musik macht und da ein Konzert spielt und da ein Konzert, sondern das ist ein Unternehmen. Auch dieses Unternehmen leidet gerade.
Ja, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere, um das aufs Einfachste runterzubrechen. Von dem, was ich da mache, kaufe ich mir die Schinkenwurst für den Kühlschrank. Und das ist also, das sind elementare Dinge. Bedeutet, ich muss nicht nur schauen, dass ein Unternehmen weitergeführt wird, weil wir einfach die Verantwortung für im direkten Umfeld von 20, 30 Menschen haben. Das ist unsere moralische Verpflichtung, zu schauen, dass die Menschen weiter existieren können. Unabhängig davon, dass jeder dieser Einzelnen auch eine Familie hat, für die er sorgt. Und insofern war das für uns eine sehr große Herausforderung, zu gucken, dass wir da irgendwie mit einem blauen Auge rauskommen. Und deswegen ist die Hoffnung natürlich groß, dass jetzt durch die ein oder andere Impfkampagne, die jetzt, wo es ja jetzt doch danach aussieht, dass es vielleicht Ende April irgendwie flotter geht über die Hausärzte oder Fachärzte, dass man, ich an dieser Stelle auch mal ein großes Kompliment an Landrat Pusch.
War letzte Folge auch bei uns zu Gast.
Ja, schade, hätte da liebe Grüße bestellen können, der halt einfach mal 2 Millionen Schnelltests kauft und guckt, dass der Schulbetrieb wieder losgeht. Da sind viele andere Städte oder Kreisverbände halt, stehen da noch völlig im Dunkeln. Da gehen die Kinder nicht zur Schule, haben halt nur Homeschooling und das in sehr skurrilen Formen. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Aufgabenfeld und dem gerecht zu werden, ist sehr anstrengend.
Dann habt ihr aber wahrscheinlich, jetzt hört man ja auch von vielen Bands, jetzt nicht nur aus der Kölner Szene oder anderen Musikern, die gesagt haben, okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und schreibe nochmal 1, 2, 3, 4 Songs. Kann man das so auf Knopfdruck zu sagen, okay, jetzt habe ich gerade kein Konzert, jetzt setze ich mich mal hin und schreib mal ein neues Album?
Ja, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Es gibt halt also tatsächlich Menschen, die setzen sich hin und sagen so, ich schreibe dir jetzt ein Lied, was daraus wird, lasse ich mal so im Raum stehen. Da für mich die Definition Musik Emotion ist und Emotion gibt's in vielfältigster Art und Weise und die resultiert meistens aus irgendwelchen Begebenheiten, durch irgendwelche Sachen, die gerade passieren. Wir unterhalten uns, du findest das schön, hast eine positive Emotion oder findest es furchtbar und denkst, ja, keine Ahnung.
In dem Fall finde ich es übrigens schön.
Dankeschön, hätte ich jetzt auch mit gerechnet, danke. Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten doch relativ deutlich, ich will nicht sagen eine Blockade, aber du warst mit so vielen Themen beschäftigt, dass du erstmal schaust, du musst dich neu aufstellen. Wir haben unser Büro halbiert, wir haben geguckt, dass wir irgendwie weiterkommen. Wir mussten das komplette Büro umstrukturieren. Es gab so viele Dinge zu bewältigen, dass erstmal eine ganze Zeit das schon ein bisschen wie eine Lähmung war, zumindest was den kreativen Bereich betrifft. Ich muss sagen, seit ein paar Wochen entwickelt sich das wieder. Wir haben halt eine sehr kreative Band. Wir hatten jetzt schon 2, 3 Meetings, wo wir dann mal so unsere neuen Ideen uns vorstellen. Und dann waren da halt Rucki 20, 25 Sachen auf dem Zettel. Da ist halt auch schon mal viel Schrott bei, aber es sind natürlich auch ein paar sehr, sehr interessante Sachen dabei. Ja. Und daran versuchen wir jetzt zeitnah auch weiterzuarbeiten.
Ja, wie entsteht denn dann so ein Song weiter? Also irgendjemand bringt die Idee rein und dann gibt's dann erst die Melodie. Das ist ja immer so die Klassikerfrage, ne? Gibt's dann erst die Melodie oder erst den Text?
Nein, es gibt da völlig unterschiedlichste Herangehensweisen. Das ist meistens ein bisschen typenabhängig. Der eine schreibt ganz viele Texte, hat dann vielleicht nur so grob eine Melodie, wenn überhaupt, im Kopf, ist also mehr der Wortakrobat. Und andere schreiben halt eher Musik, haben eine Melodie, haben ein harmonisches Gefüge dazu, haben schon Arrangementvorstellungen, und das trägt man halt zusammen und dann versucht man sich zu befruchten, ne? Dass man sagt, okay, ich nehme den Text von dir, ich nehme meine Musik dazu, guck, wie das übereinander passt, oder jemand anders nimmt sich die Musik und sagt, pass auf, ich versuche jetzt mal das und das, und so ergibt sich das, ne? Es gibt halt auch Leute, die dir das komplett anbieten, wo du halt einen kompletten Song fertig vorgeschlagen bekommst. Insofern ist das total unterschiedlich. Also man kann das nicht so kategorisieren.
Was bist du für ein Typ?
Ich singe einfach schalalala mit einem harmonischen Gefüge. Also ich habe Melodien im Kopf,
ja.
Habe dann immer nur Bruchstücke an Texten und mache dann auch schon mal ein bisschen so Fantasiesprache oder singe auch ein englisches Kauderwelsch, nur damit man mal eine Vorstellung hat, wie das mit Vokalen und Konsonanten klingen würde, wo dann auch der ein oder andere Kollege oft amüsiert ist, wenn man das hört. Ich brauche immer ein Thema, um Texte zu schreiben, aber ich sehe die Musik erstmal getrennt davon. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es ist fast einfacher, wenn du einen Text hast, die Musik dazu zu machen, als wenn du die Musik hast, dann den Text dazu zu machen.
Wie ist es denn für dich, jetzt auf einmal auf Kölsch auch Musik zu schreiben oder auch sogar zu singen? Also ich meine, Erkelenzer, man hört, du kommst hier aus der Ecke, aber es ist ja doch nochmal was anderes als jetzt Kölsch.
Ja, zum Glück ist der Singsang gleich. Das heißt, es gibt Nuancen, und es gibt Nuancen, ist halt vielleicht, drehen sich die Kölner, natürlich verdrehen die Augen. Es gibt ganz deutliche Hinweise in der Aussprache, die den Erkelenzer Heinsberger Dialekt vom Kölner unterscheiden. Ich glaube aber, dass weder ein Saarländer noch ein Münchner noch ein Hamburger das registriert, weil dafür ist der Dialekt zu nah beieinander. Unser Dialekt ist etwas weicher, da sind die Kölner etwas härter in verschiedenen Wörtern. Kleine Beispiele, wir sagen bei uns zu sieben, sagen wir Silve, die Kölner sagen Sibbe, wir sagen, das ist das erste Mal, die sagen, das ist das erste Mal, so hast du so ganz kleine Nuancen. Ich höre diesen Kölner Dialekt, höre ich total gerne. Ich kann es mir aneignen. Ich habe Anna Havanna gesungen, da hatte ich aber zum Glück zwei Wachhunde rechts und links neben mir stehen, die mich da auch immer korrigiert haben, weil ich möchte das natürlich dann authentisch machen. Und da gibt es schon die sagen immer, ich bin hey gebore, und bei uns sagen wir, ich bin hey gebore. Und da ist halt ein I hinter. Und das sind halt nur so Klitzekleinigkeiten, wo du in Köln sofort mit auffällst.
Ja.
Und da versucht man natürlich schon, die Sache auch möglichst perfekt zu bedienen.
Und da geben die ehemaligen oder die alten Bandmitglieder wahrscheinlich auch schon mal einen Wink.
Ja klar, und auch der Hannes und der Henning waren da immer sehr, sehr kritisch. Das heißt, als ich die ersten zwei, drei Balladen gesungen habe, ich fand das großartig und habe mich da auch super wohl gefühlt. Das war richtig geil, und dann sag ich, pass auf, zwei Sachen, ne? Aussprache, und dann musst du halt nochmal gucken. Und ja, aber nur so funktioniert das halt. Und so entwickelt man sich weiter, und ich finde das auch toll, weil wir haben den Anspruch, kölsche Musik zu machen, dann sollte man auch so sprechen oder singen zumindest.
Was wünschst du dir jetzt für die nächsten Monate? Lass mich raten, dass es wieder losgeht.
Das ist ziemlich einfach. Ich wünsche mir, dass die Pandemie, dass dieser elende Virus so bekämpft werden kann, dass halt die Menschen einfach wieder zur Normalität zurückkehren können. Das heißt, ob wir dann spielen oder nicht, das wäre natürlich toll, aber in erster Linie geht es darum, dass Kinder wieder zur Schule können, dass Jugendliche sich treffen können, dass die Menschen halt ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen. Ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist für viele Familien, für ältere Menschen vor allen Dingen, die immer davon zehren, dass sie halt noch Umgang mit ihren Bekannten oder Verwandten haben, dass man wieder normal arbeitet. Es gibt ja tatsächlich immer noch Menschen, die fast von diesem Virus nicht betroffen sind. Das heißt, die ganz normal in der ganzen Zeit weitergearbeitet haben. Ich glaube, die Politiker haben es zum Teil auch nicht wirklich mitgekriegt, was eigentlich so alles passiert im Land. Find daher so manche Handlungen einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, weil die sind total undifferenziert. Und wenn die mal in die Ecken schauen würden, was hier und da passiert, würden sie vielleicht die ein oder andere Entscheidung nochmal überdenken. Ich wünsche mir einfach, dass wir wieder ein bisschen Normalität gewinnen. Und wenn dann am Ende vom Tag auch mal hier und da noch ein Höhner-Konzert dabei rausspringt, wäre ich natürlich sehr glücklich, klar.
Was nimmst du denn Positives aus diesem Jahr mit? Gibt's da was? Hast du irgendwie an dir selbst was anderes entdeckt? Bist du mehr in der Natur? Hört man ja viel. Oder hast du mehr Zeit mit deinen Kindern verbracht? Keine Ahnung.
Ja, die Motivation zu finden, diesen ganzen Wahnsinn irgendwie zu bewältigen, das ist nicht einfach. Ich sehe es eher als eine Verpflichtung. Und daran versuche ich mich irgendwie aufzubauen, dass ich zum Beispiel in meiner Schule mit gutem Beispiel vorangehe, dass ich halt da alles so einrichte, dass man da auch wieder arbeiten kann. Wir haben relativ früh schon komplett mit Plexiglasscheiben ausgestattet, mit Desinfektion, mit Hygienekonzept, mit einem Ampelsystem, die Treppe rauf und runter und so weiter, damit zumindest im Einzelunterricht da wieder was stattfinden kann. Ich kann nur total verantwortungsbewusst mit der Situation in meiner Familie umgehen, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern, mit meinem Bruder, mit den Bekannten und so weiter. Insofern ist die Herausforderung eigentlich, mit der Situation gut klarzukommen. Also im Moment, natürlich hat man Pläne, natürlich hat man Vorstellungen, Ideen. Wir planen jetzt schon ein Jubiläumsjahr 22. Insofern gibt's da ganz weitreichend schon Unternehmungen. Nur dadurch, dass das alles so hypothetisch ist, ne, ist es natürlich unheimlich schwierig durchzuhalten, weil ich hatte so viele Sachen in der Hand, die heute interessant sind, die aber durch wieder irgendeine Entwicklung in der Pandemie am nächsten Tag schon wieder hinfällig waren. Sei es Konzerte, sei es irgendwelche Überlegungen, Bestrebungen, etwas zu machen. Und das ist auf Dauer schon sehr anstrengend, das zehrt.
Eine Frage noch zum Ende. Wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, wo du gerne mal ein Konzert spielen würdest, wo wäre das?
Das ist schwierig. Also ich hatte schon viele sehr, sehr schöne Orte. Ich hatte so eine ähnliche Frage schon mal in einem Interview, ob man sagen könnte, welcher Ort war der schönste, wo du gespielt hast. Und
was war das?
Da die Antwort kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Jeder einzelne Ort hat seine eigene Magie. Ne? Wenn ich in der Lanxess Arena natürlich das erste Mal Anna Havanna vor 15.000 Menschen singe, hatte ich ganz schön Pippi in der Hose, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ist trotzdem ein ergreifendes Gefühl, was total schön war und eine Erfahrung ist, die ich nicht missen möchte. Wir haben aber auch schon ein Wohnzimmerkonzert bei einer alten Dame irgendwo in der Kölner Ecke gemacht, wo wir nur mit Quetsch, Cajon und
Gitarre,
Mandoline reinmarschiert sind und haben da Geburtstagswünsche übermittelt und haben noch 2-3 Liedchen gespielt und die ältere Dame sagt dann, Jungs, hat er dann Hunger oder mach ich noch ein paar Butterbrote? So, das war tierisch. So, und das war halt auch eine super schöne Erfahrung. Oder du spielst halt in einem kleinen Theater, wo du halt so merkst, wie es knistert. So hat jeder einzelne Ort hat halt schon eine Magie. Wo ich noch nicht gespielt habe, da gibt es natürlich auch noch viele Orte, wo ich nicht gespielt habe, aber kann ich dir jetzt so...
Nicht zu Hause mal irgendwie im Zelt, im Ort? An sowas hätte ich jetzt gedacht, oder?
Ja, also das hatte ich ja schon auch mit meiner Coverband und wenn ich mit den Höhnern mal Katzen spielen könnte, das wäre natürlich cool. Oder auch in Erklenz, da hat man auch schon drüber nachgedacht. Wir waren ja auch schon in Wassenberg beim Jürgen Laser im Autokino. Und wir waren auch schon in Hilfahrt bei Sodekamp-Domen, da haben wir in den Biergarten gespielt, das sind natürlich meine alten Seilschaften. Das funktioniert schon, wir haben sogar in Rahlshofen gespielt, ne? Center of the World, Rahlshofen kennt jeder, der von Katzum aus über den Wirtschaftsweg nach Märsch auf die Autobahn fährt, der kennt Rahlshofen.
Konntest du quasi wie früher betrunken mit dem Fahrrad abends nach Hause fahren.
Da konntest du im Auto so nach Hause fahren. Insofern... ja, das sind natürlich alte Seilschaften, bekannte Verwandte, wo man sich arrangiert. Das waren alles, das ist ja da genau das, was ich meine. Da spielst du vor 250 Menschen und das ist aber genauso toll. Und da stehst du halt auf einem kleinen Anhänger meinetwegen mit einer kleinen Anlage. Und ich könnte mir vorstellen, in der Leonardskapelle würde ich gerne mal so unplugged irgendwie was machen mit nur, da gehen glaube ich so 50, 70 Leute rein, das ist so eine Sache. Also ich finde halt so kuschelige Sachen auch tierisch, ne, wo ganz ehrlich reduziert Musik gemacht wird. Auf der anderen Seite, der erste Konzert in der Arena war glaube ich direkt in 2016, da haben wir alleine da ein Konzert gespielt und das Ding war rappelvoll und wenn du dann auf so einer, der nächste Kollege, der stand so weit weg, ich musste rufen, damit er mich hört, das war natürlich. Das ist alles so speziell. Ja. Du kannst nicht sagen, das ist jetzt die ultimative Stelle, wo ich dann gerne sein möchte.
Ja, aber ich glaube, von so kleinen intimen Konzerten sind wir auch Fan. Da finden wir sicherlich mal zusammen,
dass ich mich sehr freuen,
mit Heinz Wirtschaft mehr da vielleicht auch was hinbekommen. Micky Schläger, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Jetzt knapp 40 Minuten sind um. Ich glaube, wir haben gut einmal alles angerissen. Und ich bedanke mich fürs Hiersein.
Ich bedanke mich für die Einladung, bin sehr froh, dass ich hier sein durfte und wir sehen uns. Bleibt gesund.
Danke sehr. Und an euch der Hinweis, bleibt uns gerne gewogen, folgt uns auf Instagram und auf Facebook, Heinsberg schafft mehr. Da findet ihr alle Informationen zu dem Projekt, zu dem Gutschein und zum Podcast. Bis dahin. Ciao.